Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Woman, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Heute habe ich Jutta Dos Santos Mikulino zu Gast. Jutta ist Co-CEO und Partnerin der End Dos Santos GmbH und Autorin von The Glass Elevator. Der Unterschied, Jutta und ich haben uns gerade erst vor 2 Tagen in einem Zoom-Call kennengelernt und mir war am Ende direkt klar, dass das, was Jutta zu sagen hat, definitiv in diesem Podcast gehört. Von daher schön, Jutta, dass du heute da bist und vor allem so spontan zugesagt hast.
Vielen Dank, Siranus. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein und fand unser Gespräch auch so inspirierend, dass ich gar nicht Nein sagen konnte. Es ist mir ganz im Gegenteil eine ganz große Ehre, dass ich hier sein darf.
Klasse, das freut mich sehr. Jutta sagt nämlich, dass der Ruf nach bewusster, integrativer und innerer Führung lauter denn je ist und zwar besonders in tradierten Strukturen. Und genau darum wird es heute auch gehen und auch über ihren persönlichen Aufstieg in männerdominierten Strukturen, die spirituelle und weibliche Quelle ihres Erfolgs und die 5D-Leadership-Strategie, worauf ich schon sehr, sehr neugierig bin. Dann lass uns direkt losleben, liebe Jutta. Du hattest mir ein wenig natürlich von deinem eigenen Leben erzählt und deswegen möchte ich da gleich einsteigen, was dein persönlichen Aufstieg in doch sehr männerdominierten Strukturen einer männerdominierten Unternehmerwelt angeht. Hol uns doch da mal ein bisschen rein, wie das für dich gewesen ist und wie du es tatsächlich geschafft hast, dann irgendwann an diesen Posten als, so wie du es mir gesagt hast, einzige Frau zu kommen.
Ja, es war nicht die einzige, ja doch, es war die einzige Frau und damals auch die erste Frau. Ich fange mal vorne an, denn mein Bonus, den ich vorweg hatte, ist, dass ich mich nicht in einer männerdominierten Welt entwickeln musste, sondern ich war bei Procter & Gamble, damals in dem Bereich Prestige Beauté. Das heißt, es ging um Beauty, um Schönheit und um Parfums und um Mode. Und ich war umgeben von sehr starken Frauen, internationalen Frauen, sage ich immer, die Schwedin, Italienerin, Französin, die sehr selbstverständlich zu dieser Zeit in den 90ern schon damit umgingen, mehrere Kinder zu haben und trotzdem einen hochanspruchsvollen Job auszuführen, die sich das gut eingeteilt haben mit ihren Ehemännern, die sich das mit ihren Kolleginnen gut eingeteilt haben, die, wenn sie gerade wieder ein Kind bekommen hatten, dann eben für ein halbes Jahr, ein Jahr oder auch 2 Jahre sich auf Kurzarbeit, also oder beziehungsweise Teilzeit eingestellt haben oder ganz rausgegangen sind, aber dann wieder voll als Senior Vice Presidentin oder was auch immer zurückkamen in die Arbeit. Und so habe ich 10 Jahre lang gearbeitet mit Männern, mit Frauen, habe mich vollkommen gleichberechtigt gefühlt, habe mich sehr gestärkt gefühlt, wurde sehr stark gemessen. Also man bekommt 2-mal im Jahr bei Procter & Gamble ein Feedback von mindestens 5 Kollegen, das sehr ausführlich ist, sodass ich auch inhaltlich wirklich wusste, woran bin ich, wie kann ich mich verbessern. Und es gab natürlich auch sehr, sehr viele Leadership-Trainings, die mir heute noch Stabilität geben, weil es eben auch alles sehr fundiert und wissenschaftlich gut war. Interessant wurde es dann, als ich in den Mittelstand kam, bei einem deutschen Mittelständler, der tradierte Strukturen hatte. Und dort wurde ich zum ersten Mal, da war ich aber schon eben 30 und schon hatte eine erfolgreiche Karriere hinter mir. Ich war von Assistentin zur Marketing-Managerin aufgestiegen, also im Customer-Marketing, so eher im Kundenbereich und fühlte mich also absolut souverän und war dann eben doch etwas verwundert, wenn jemand zu mir sagte, na, so wie Sie aussehen, können Sie ja gar nicht denken. Und das so am ersten Tag beim Vorstellen. Ui. Gespräch. Okay. Also da war ich schon eingestellt, aber war halt so ein Kollege, den ich kennenlernen sollte und dachte, super. Und dann bin ich wirklich am nächsten Tag zu einem anderen Gespräch und ich trat eben sehr souverän auf, was die wenig kannten. Und dann sagte der Nächste zu mir, naja, bevor Sie hier nicht 5 Jahre lang den Stallgeruch angenommen haben, können Sie hier eh irgendwie keinen Eindruck hinterlassen. Und ich dachte, das wäre wirklich interessant, also wie das hier alles so läuft, weil ich kam ja aus einem Leistungsbetrieb, in dem es darum ging, sich einzubringen, zu wachsen, immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen. Und dort wird man einfach vom Tag 1 ausgebremst. Und die Frauen, die dort in Top-Führungskräfte waren, waren eben auch eher zurückhaltend und auch in ihrem Verhalten eher nicht weiblich. ohne da böse zu sein. Und die waren halt durchsetzungsstark und so westfälisch kraftvoll. So ein bisschen vielleicht erinnernd an unsere Kanzlerin, habe ich immer gesagt, so vom Typ her, ne, so Physiker. Und aber eben keine weichen, zarten Frauen, die da irgendwie in der Führung stark sein konnten, wie ich es eben gewohnt war.
Ganz
Und
kurz mal eben, ich muss dich unterbrechen. Wie war das für dich? Hol uns mal auch in dein Fühlen rein. Du kommst aus einem, so wie ich das höre, sehr modernen Unternehmen und landest dann auf einmal quasi im Mittelalter. Wie war das für dich? Wie hast du dich damit gefühlt? Und wie bist du vor allen Dingen in dem Moment dann mit diesen Kollegen auch umgegangen?
ja, also es war ein Kulturschock für mich, ganz ehrlich. Ich hatte das Glück, dass sehr früh ein Trainer kam, der sich mit mir unterhielt, mit dem bin ich, glaube ich, heute noch im Kontakt. Der sagte, Sie wissen, wo Sie hier gelandet sind. Das ist ein Teersee. Und Sie wollen ganz viel bewegen. Und ich so, ja. Und dann muss man da eben, dann müssen Sie hier schwimmen lernen, hat er gesagt. So, und ich habe gelitten. Ich habe wirklich gelitten und ich bin jedes Wochenende einmal um die krumme Lanke gelaufen, in der Stille, auch alleine, um einfach zu verkraften, was ich in dieser Woche wieder alles erleben musste. Aber da hat auch wirklich stark meine innere Arbeit begonnen. Und meine Mitarbeiterin, ich war beliebt in meinem alten Unternehmen, ich war wirklich geschätzt. Wenn ich hatte Lunch Dates, sie waren 3 Monate ausgebucht. Es wollte keiner mit mir zum Mittagessen gehen. Also die gingen alle ohne mich. Und ich habe wirklich gelitten. Und der Punkt ist, wenn man unglücklich ist, benimmt man sich auch anders. Ich bin dann zu meinen Mitarbeitern nach einem Dreivierteljahr oder so, wo ich einfach dachte, so komme ich nicht weiter, und habe die gefragt, könnt ihr mir mal Feedback geben, wie ich das gewohnt war. Da gab es sowas gar nicht. Die kannten auch nicht, wie man Feedback gibt. Und habe mich da mit denen in einen Raum gesetzt. Ich habe die gebeten, gibt es mir schriftlich. Haben sie gesagt, das können wir gar nicht formulieren, was wir ihnen sagen wollen, aber wir können ihnen was sagen. Mich in den Raum gesetzt, 10 Leute um mich rum, und habe die gefragt, was mache ich gut, was kann ich anders machen und was sollte ich nicht mehr tun. Und als ich die Frage gestellt habe, was kann ich gut, war still im Raum.
Ups.
Und ich dachte, ah, ist ja interessant. Die haben wirklich den Mund gehalten. Und dann habe ich gesagt, was kann ich denn anders machen? Und dann packten die aus. Und es war total interessant, weil sie sagten, ah, sie können uns viel mehr den Rücken stärken, sie müssen mehr in die Zentrale fahren, sie können uns hier beim Einkauf und bei der Supply Chain, bei der Logistik, sie können hier überall viel mehr mitmachen. Das heißt, ich hatte mich zurückgezogen, weil ich mich nicht wertgeschätzt fühlte von denen. Da wollen wir sie sehen, da können sie was machen. Ne? Wir brauchen eine Vertretung, die, ne, da passiert so viel, wird über unsere Köpfe entschieden, weil wir uns da nicht wehren können und hier und da. Und ich hatte eine ganze Liste an Sachen. Und dann habe ich gefragt, was darf ich, was sollte ich denn gar nicht mehr machen? Und dann sagten sie, lassen Sie uns bitte ausreden. Und das fand ich so krass, weil ich die immer unterbrochen hat, weil ich unbedingt einen Dialog haben wollte. Und ich bin sehr schnell und die konnten sich nicht durchsetzen, ne, gegen mich. Und ab diesem Tag hatte ich ein vollkommen anderes Team. Ich war nie wieder alleine beim Lunch. Und wir haben so viel bewegt, gemeinsam, weil ich die hinter mir hatte. Ich habe ein globales Asset-Management-System eingeführt. Ich war Teamleiterin für Schokoladenspezialitäten. Das war nicht mein Job. Ich fand das aber gut. Ich konnte das. Und es hat also eine unglaubliche Erleichterung gebracht. Und alle Mediendateien, sämtliche Videos, die es jemals von den tollen Marken gab, waren plötzlich seit Unternehmensbeginn in einer Box, die jeder abrufen konnte. Es haben also wirklich alle Länder auch mitgemacht. Die steht heute noch. Also es ist eine richtige, ne, ist ja über 20 Jahre her und heute wird der Media Center noch genutzt. Das war eine richtige Erfolgsgeschichte dann und viele andere Sachen sind passiert und ich wurde glücklich. Und es war nur dieser eine Punkt und meine Kollegin, die hat ein anderes Team geführt, die hat mich gefragt, was hast du denn gemacht? Was ist denn bei dir plötzlich los? Ich habe gesagt, ich habe dir einfach um Feedback gebeten. Und da hat sie gesagt, oh Gott, das könnte ich gar nicht, das könnte ich gar nicht aushalten, mich da reinsetzen und die fragen.
Spannend, oder?
Ja.
Vor allen Dingen, ich möchte das mal Revue passieren gerade. Du kommst aus einem Unternehmen, wo das völlig normal ist. Jetzt kommst du in ein anderes rein und veränderst, wenn ich dich richtig verstanden habe, deine Persönlichkeit, gehst ganz anders damit um, weil du so geschockt warst am Anfang. Und am Ende wollten sie eigentlich genau das, was du vorher bei Procter & Gamble gemacht hast, richtig?
Ganz genau, das haben sie auch zum Schluss gesagt, als ich dann gegangen bin. So, oh, sie haben mir so einen richtig guten Schuss Procter & Gamble reingebracht, sagte dann mein Chef. Ich so, ja. Also plötzlich wusste man das zu schätzen. Am Anfang hatten die da alle Angst davor, dass ich die überrenne, dass ich die platt mache. Und dann haben die sich davor auch gewehrt, vor diesem schnellen Reden, vor diesem handlungssicher sein. Das ist nicht so der Typ, sondern man diskutiert eben erstmal alles. Man sucht mehr nach einem Konsens. Und das habe ich da einfach gelernt. Und ich habe diese Kultur dann auch sehr zu schätzen gelernt. Ich bin auch zu HR und habe gesagt, hey, wir brauchen hier mehr Trainings. Die Leute wissen nicht mal, wie man Feedback gibt, weil man fängt immer mit etwas Positivem an, damit der andere es auch annimmt. Das konnten die ja nicht. Also irgendwas Gutes fällt einem wirklich immer ein zu jemandem. Und das ist ganz wichtig, wenn man konstruktives Feedback geben will, dass man eine gute Energie schafft. Für mich war das ja auch eine sehr kalte Dusche, die man nicht verteilen muss, wenn man möchte,
Ja.
jemand entwickelt eigentlich. Ja? Also man muss nicht mit der Kritik anfangen. Aber das kannten die alles gar nicht. Und wenn das unausgebildete Mitarbeiter sind, das kann ich denen ja nicht vorwerfen, dass sie sich damit noch nie auseinandergesetzt hatten. Das hat denen ja auch.
Natürlich. Frage: Unsere Zuhörerin zum Beispiel ist eine Frau, die genau so in dieses Unternehmen kommt, wie es dir passiert ist. Was würdest du dieser Frau mitgeben wollen, wie sie da entsprechend mit umgehen kann, wie sie mit sich selbst umgehen kann? Und wir wollten ja auch über, ne, integrales Leadership sprechen, wie sie tatsächlich da auch eine vermeintlich oder vielleicht sogar gerade bewusste neue Führung integrieren kann.
Ja, das ist wichtig, denn ich coache wirklich auf C-Level, ja, wirklich Frauen, die im Übergang sind. Es gibt es häufig, dass man aus einer Leistungskultur sagt, ich habe jetzt zwei Kinder, ich muss jetzt nicht mehr in der Bank arbeiten, ich möchte jetzt lieber bei einem Mittelständler arbeiten, der mir mehr Freiheit gibt, bei dem Familienwerte viel höher stehen. Das habe ich unglaublich geschätzt in dem Unternehmen, wie wichtig Familie ist, wie viel Verständnis dafür ist, wenn jemand krank ist. Also es ist wirklich toll. Also die Wertschätzung für Menschen war viel höher als in dem Unternehmen, in dem ich war vorher. Und das fand ich wirklich großartig. Und die Frauen fühlen oft, dass man sie ablehnt aufgrund ihrer Vergangenheit. Also gar nicht wegen ihrer Persönlichkeit, sondern wegen ihrem Etikett. Und die coache ich da wirklich durch, dass es wichtig ist, damit spielerisch umzugehen, das einfach auch anzusprechen, von wegen, ja, ich weiß, ich komme woanders her und ich rieche vielleicht ein bisschen anders. Und ihr werdet euch freuen, wenn ich den Geist hier einbringen kann. Und ich möchte vor allen Dingen ganz viel von euch lernen. Und ich möchte, dass ihr mir sagt, was ihr von mir braucht. Und ich möchte, dass ihr mir sagt, was ihr von mir erwartet. Und dann müssen die sich nicht verändern, denn die denken sehr oft, sie müssten sich verändern und vielleicht ihre Kleidung wechseln. Ich so, wenn du deine Kleidung liebst, dann brauchst du daran überhaupt nichts zu ändern, auch wenn das nicht dem Style, der da vorgelebt wird im Mittelstand, irgendwie entspricht. Und dann strahlen die richtig. Und wenn jemand von innen anfängt zu strahlen, weil er integer ist und weil er seine Wahrheit lebt, dann wissen die Menschen das unglaublich zu schätzen.
Ja, es ist eigentlich so leicht, weil letztendlich brauchen wir uns doch nur überlegen, wie möchte ich denn selbst behandelt werden? Und wenn wir das tatsächlich auch mit den Menschen machen, ganz egal, ob es Kollegen sind, ob es die Mitarbeiter sind, auch ob es der Chef ist, ja, wirklich ernst nehmen und zuhören, sich einlassen. Viele machen es, deswegen sage ich lieber eher hinhören, denn zuhören, denn viele hören tatsächlich zu, indem sie zumachen und drüber hinweggehen und eigentlich doch nur Menschlichkeit, oder?
Ja, es ist das Menschliche und es ist gerade, wenn wir bei den Frauen und bei den Männern sind, es ist nämlich weich und stark sein dürfen auch. Es ist eben mit Herz und mit Intuition und mit Klarheit zu führen und nicht nur mit KPIs. Die muss ich auch können. Denn es geht nicht nur darum, etwas zu leisten. Die Leistung, darüber spreche ich gar nicht, soll nicht reduziert werden, sondern wir können auch noch fühlen und verbinden. Das ist eine Erweiterung, das ist für mich die nächste Dimension, weil oft gesagt wird, ja, wenn wir menschlicher werden, dann geht ja unsere Leistung runter. Nein, im Gegenteil, sämtliche wissenschaftlichen Zahlen, da gibt es den Gallus Report, Also Mitarbeiter, die engagiert sind, die in ihrem Flow sein dürfen bei der Arbeit, die sich wirklich einlassen dürfen auf ihre Arbeit, die sie selbst sein dürfen, die sich nicht verstellen müssen. Das sind die allerproduktivsten. Das sind die, die darauf achten, dass was erledigt wird, die auch noch am Feiertag mal einen Anruf machen, die sich nicht kaputt arbeiten, die auch wissen, sie sind verantwortlich für ihre Produktivität und ihre Gesundheit. Also die wirklich auch in das sich selbst fühlen reinkommen und sich nicht kaputt machen für die Arbeit, sondern im Gegenteil dafür sorgen, dass die Arbeit ihre Nahrung ist, ihre Energiequelle. Und das ist ja so ein bisschen eine Alchemie, die man dann lernen muss, dass man das kann. Aber diese ganzen Learnings, die ich hatte, die haben mir dann später geholfen, wirklich mit dem bei Sony in einer wirklich sehr männerdominierten Welt mich mit meiner Form an Führung sehr erfolgreich durchzusetzen, weil sie so ungewöhnlich war für die ganzen Männer um mich rum und weil sie wahnsinnige Ergebnisse gebracht hat. Sonst wäre ich da nicht aufgestiegen. Und die Ergebnisse waren das, was gezählt haben, aber die kamen, indem ich eben sehr viele Konfliktherde aufgelöst habe, gemeinsam aufgelöst habe. Auch nicht ich habe gesagt, wie lösen wir die auf, sondern ich habe Gemeinschaften gebildet und habe die erarbeiten lassen, wie wir Konflikte gemeinsam lösen. Und das ist sehr viel cross-funktional, was da getan werden muss, weil immer die Fachbereiche auf ihrem Recht bestehen und gegeneinander oft agieren, keine klugen Abstimmungen machen und etwas übersehen, was für den anderen Fachbereich total wichtig ist. Und dann sticht immer Sales über Marketing und Marketing sticht immer über Operations. Und hinterher kommt immer noch Finance mit einer ganz special Rolle, die alle nerven. Und man muss die mal alle zusammenbringen, weil wir wollen doch alle, dass Finance glücklich ist, dass das Sales-Team richtig arbeiten kann, dass Marketing sein Bestes geben kann und dass die Operations rundlaufen. Also wir wollen doch gar nicht gegeneinander ständig agieren. Es ist aber leider sehr oft so, dass viel Hickhack passiert und man das auflösen kann, wenn man da eine weiblichere Führung reinbringt, die mehr auf Ganzheit, auf Zufriedenheit für alle. Ich habe immer gesagt, ich möchte, dass alle, die am Tisch sitzen hier, satt werden. Das müssen wir doch.
Ja, du, im Prinzip hast du ja auch alles schon ausgesprochen, wie man es wirklich viel, viel leichter machen kann. Und ich finde das so schön, wie du sagst. Ich meine, das ist, glaube ich, auch der große Konflikt, den viele eben haben. Jetzt kommen sie in eine völlig andere Struktur rein und die meisten passen sich halt entsprechend an, anstatt eben genau das Gegenteil zu machen und die zu sein, die du wirklich bist, die du in dir bist und genau das ja dann auch in die Ebenen reinzubringen. Und ich finde das so schön, was du sagst, anstatt eben das Gegeneinander ein Miteinander zu machen. Wir sind ja auch Menschen, die Verbundenheit suchen und nicht Konkurrenzkampf suchen, oder?
Absolut. Die Menschen suchen das eigentlich, aber unsere Unternehmen haben eine absolute kompetitiv gestaltete Struktur. Also im Sales werden Top-10-Listen verteilt, da gibt es dann den Mitarbeiter des Monats und so weiter, da werden Medaillen verhängt. Also ist das ganze Verhalten in Unternehmen ist, Einzelleistungen zu fördern. Ja, es gibt auch Teams, die man fördert, dann gibt es mal einen Team-Award, aber es gibt, wenn man sich die Summe anguckt, immer noch mehr Einzelleistungen, die ausgesprochen werden als Teamleistung. Das hat sich jetzt im Wording schon deutlich verbessert, aber es ist dann immer wieder das Team und immer nur dessen Team und so weiter. Also man hört das schon. Und diese Separierung, die hört auch nicht auf. Also im Mittelmanagement, solange ich ja im Mittelmanagement war, regt man sich ja über das Board auf, ne? Über die ganzen da oben, welche Entscheidungen treffen und eigentlich gar nicht wirklich was von der Materie verstehen. Und dann habe ich ja den Sprung gemacht und war unter den Top 5 in einer vielhundertfachen Organisation. Und ja, dann liegt es ja nicht an uns, sondern es liegt ja immer nur am Mittelmanagement, wo ich echt gesagt habe, sag mal, nein, da komme ich gerade her, daran liegt es auch nicht. Das hat auch was damit zu tun, wie wir mit denen umgehen. Und natürlich wird da oben die Information viel roher zu einem zugeteilt. Das muss man auch erstmal lernen, damit umzugehen. Also man kaut ja immer alles vor, was man den Mitarbeitern mitteilt, was alles an schrecklichen Dingen im Unternehmen eigentlich passiert oder drumherum. Vielleicht auch an guten. Ja, die guten Dinge feiert man sehr schnell, aber alles, was eben an Katastrophen kommt und an finanziellen Einbrüchen, wird ja immer ein bisschen abgefedert. Dafür haben wir ein erfolgreiches Bankensystem in der Welt, die dafür sorgen, dass es nicht alles so hart ist, wie die Realität in vielen Unternehmen eigentlich schon aussieht. Das sollte man nicht vergessen, dass das eine Leistung vom Board ist, wenn das Unternehmen weitermacht, obwohl es eigentlich schon insolvent ist. Aber diese ganzen Thematiken, wie wir miteinander umgehen, werden noch zu wenig gelebt. Und es liegt, ganz ehrlich, für mich an den Vorbildern. Wir haben die nicht. Ich hätte ich nicht in dieser Beauty-Welt gearbeitet und diese Frauen gesehen. Ich habe die ja nie wieder gesehen. Ich habe die nicht in deutschen Unternehmen gesehen, die einfach so strahlend schön waren in ihren Blumenkleidern und allem, wie sie auftraten mit ihrem Lippenstift und vollkommen souverän, ja, wie der Coco Chanel einfach waren, weil das okay ist. Du wirst da vollkommen respektiert, wenn du schön und strahlend und glücklich bist. Und schön im Sinne von, ich fühle mich schön, ja? Also kein Magazine-Weltbild.
Das ist schon spannend, oder? Dass diese Frauen, wie du so schön gesagt hast, dann auf einmal weg waren, weil sie eben mit der deutschen Mentalität in Unternehmen, also nicht generell Mentalität, sondern in den Unternehmen, sich einfach fremd gefühlt haben. Und das ist so spannend, weil ich war vorhin, war ich im Interview bei einem anderen Podcast und da hatten wir genau das gleiche Thema. Es fehlt an den entsprechenden weiblichen Vorbildern. Weil was bringen uns die Frauen, die tatsächlich ganz klassisch hart eben oben im Board unterwegs sind, aber relativ wenig mit Weiblichkeit zu tun haben, geschweige denn Weiblichkeit auch leben.
Ja, das können sie nicht, weil man punktet mit männlichen Ergebnissen. Und ich war zum Glück auch in meiner Zeit ganz im ersten Jahr, glaube ich, oder im zweiten, weiß ich nicht, bei Sony eingeladen zu so entweder was Wirtschaftswoche oder Handelsblatt, ich weiß nicht mehr, so Top 100 Businesswoman. Ne? Da wird man ja angerufen, kommen Sie mal mit zu diesem Event. Ich habe keinen Titel gewonnen, aber ich habe der Frau, die den Titel gewonnen hat, sehr sorgfältig zugehört. Die sagte nämlich, wenn Sie in Unternehmen wie Marketing sind, das ist jetzt auch ein bisschen länger her, aber damals war es im Marketing eben noch sehr schwierig, einen direkten Erfolg zu messen, weil eben so viele Einflüsse, verschiedenste Einflüsse kommen können. Gehen Sie in den operativen Bereich, wo die KPIs für Sie sprechen, wo Ihre Zahlen sichtbar sind. Und ich hatte ja immer nur im Marketing gearbeitet und habe gedacht, oh ja, machst du doch mal das. Und dann bin ich ja wirklich Head of Operations geworden und meine KPIs waren einfach gut. Die waren richtig klasse. Die waren oft übertroffen gegenüber den eigentlichen Zielen, weil es meistens nur was nicht innerhalb der Abteilung zu tun hatte, sondern wie dieser eine Bereich mit anderen Bereichen zusammenarbeitete. Und wenn ich da irgendwelche Konflikte gelöst habe, dann plötzlich floss das die Energie wieder. Und dafür habe ich mich ja immer nur eingesetzt, dass es läuft, dass die Leute wirklich eine Performance zeigen können. Und das ist wirklich der Schlüssel. Also diese Resilienz zu haben, nicht immer gleich innerhalb seines Sachen, seiner eigenen vier Wände zu gucken, sondern über den Tellerrand hinaus. Das kostet Mut. Das hatte ich zum Glück schon sehr früh gelernt, dass ich über den Tellerrand hinaus gucken darf und damit Erfolg habe. Und das ist eben auch etwas, was wir Frauen sehr gut können, weil wir sehr gerne in Netzwerken arbeiten. Ja, wir arbeiten nicht nur in Grüppchen, wir arbeiten wirklich gerne groß vernetzt. Es zeigt uns aber kein Mann. Wir haben das Mannvorbild nicht. Wir haben das Frauvorbild nicht. Also beschneiden wir uns in unserer Fähigkeit zu führen. Und das ist für mich ein ganz großes Thema.
Ja, und das ist so, sich dann auch zu erlauben, eben gegen den Strom zu schwimmen, zu sagen, nee, das fühlt sich für mich nicht gut an, ich mache das jetzt mal anders. Und dann eben nicht die Angst zu haben, oh, vielleicht gehen die KPIs dann ja entsprechend runter, sondern dran zu bleiben. Und du hast es in der Hinsicht dann eben auch gezeigt, ja, es funktioniert ja. Natürlich ist es doof, wenn du jetzt eben nur weiblich unterwegs bist und die KPIs nach unten gehen. Dann wird es natürlich nicht so. Aber wenn du, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn du wirklich an dich glaubst, wenn du an deine Gabe glaubst, wenn du an deine Kraft glaubst und wenn du an das glaubst, was du da ins Unternehmen reinbringst, dann wird sich das ja auch entsprechend widerspiegeln.
Ja, und nichts, was ich jemals geleistet habe, ist eine Einzelleistung. Was ich mache, ist eine Teamleistung. Was ich mache, ist mit das Gemeinschaften etwas leisten, dass zusammen etwas geleistet wird. Also ich kam rein und es hieß, Marketing und Sales reden nicht miteinander, außer irgendwie einmal im Monat. Da gab es dann ein Ganztagesmeetings, das immer ganz bis nachts um 10 ging und dann präsentierte Marketing, was sie sich überlegt haben. Und Sales hat natürlich nur dagegen geschossen, dass das ja alles nicht passte. Und diesen ganzen Prozess haben wir komplett aufgelöst, dass es nämlich zwischendurch wöchentliche Kleinstgruppen gab, in denen man sich vorher abstimmte, dass Kommunikation mehr floss und es dann eigentlich nur noch zu einem großen Abstimmungsmeeting kam. Das bedeutete aber auch, das habe ich dann auch allen erklärt, dass jeder, der dort in diesem Abstimmungsmeeting dabei ist oder nicht dabei ist, dann auch zustimmen muss, ja, wenn er keine Zeit hat, dabei zu sein, hat er Pech gehabt, ja, dann kann er hinterher noch mal was einbringen, soll er bitte das Protokoll lesen, das eben auch sorgfältig geführt werden muss. Also man muss da schon Strukturen reinbringen, damit es wirklich läuft. Das machen die Leute aber dann, wenn es wirklich besser wird. Und das wurde dann viel besser, ja. Plötzlich kamen die Meetings, wurden pünktlich fertig, es waren viel strahlendere Gesichter. Das nenne ich auch immer Blisziplin. Also Disziplin, sich vorbereiten auf ein Meeting, eine Agenda zu haben, sich an die Agenda zu halten, rechtzeitig aufzuhören, das Ganze zusammenzufassen, dass alle, die krank waren, im Urlaub oder irgendwas, es nachlesen können. Wenn Sie das nicht gelesen haben, sind Sie eben nicht vorbereitet beim nächsten Mal, dann dürfen Sie auch keine Beiträge leisten. Also diese ganze Disziplin führt zu Glück, führt zu Bliss. Und das ist etwas, was die Leute lernen und dann meistens auch nicht mehr verlernen, weil sie spüren, hey, wir kriegen das Chaos ja irgendwie in den Griff, wenn wir uns selber mal ein bisschen ernster nehmen und mal dafür sorgen, dass andere auch nachverfolgen können, was wir hier eigentlich tun und was wir von ihnen wollen. Und dann sind diese Konfliktherde gelöscht.
Es ist so schön. Ich würde mit dir da so gern noch viel tiefer reingehen. Ich schaue aber ein bisschen auf die Zeit und ich möchte natürlich ganz dringend noch auf den Glaselevator und deine 5D Leadership Theory kommen, weil ich das so spannend fand und wir beim letzten Mal da ja auch gar nicht richtig reingucken konnten. Also lass uns hier gerne einen Cut machen und mal auf die 5D Leadership Theorie eingehen.
Sehr gerne. Also ich bin einfach davon überzeugt, dass wir keine weiteren Top-Performer und Einzelperformer brauchen, sondern wir brauchen bewusste Leader, die sich selbst kennen und die die Fähigkeit haben, andere mitzunehmen. Ja, so dass die sich entwickeln können und dass die auch ausgehen. 5D Leadership ist also ein Weg der Bewusstseinsentwicklung für eine persönliche, für eine Team und auch wirklich eine systemische Transformation. Also das, was wir heute als Berater tun, nämlich große Unternehmen und auch mittelständische Unternehmer, wirklich Unternehmen dabei zu begleiten, ihre Organisation zu entwickeln, dass sie am liebsten oder am besten eine lernende Organisation wird, das, was man braucht in der AI-Ära, das ist das Ziel. Und die Begriffe, die ich dafür nutze, ist zum einen Oneness, das ist das Einssein, dann Zusammenarbeit. Collaboration, wie ich es nenne, ich habe das Buch auf Englisch geschrieben, deswegen rede ich auch so viel Englisch. Das bitte ich um zu verzeihen. Aber
Völlig gut.
das sind die Dinge, die ich sage, dieses Einssein und dieses Zusammenarbeiten ist das, was wirklich inneres Wachstum erfordert. Es sind auch eigentlich keine Soft Skills mehr. Für mich sind das Überlebensstrategien in der neuen Welt. Warum? Weil wir in einer Welt sind, in der man immer schlechter nach einem Plan arbeitet, sondern indem man immer mehr reaktionsfähig werden muss und indem man als Leader die Kraft braucht, Menschen in eine ungewisse Zukunft zu führen. Und das war ja eine der Herausforderungen, die ich erlebt habe bei Sony, als ich Leiterin wurde, als Head of Operations, kam der Tsunami. Und neben den vielen Toten, die es gab und der unglaublichen Verwüstung in Japan, habe ich die Japaner unglaublich zu schätzen gelernt, wie die mit dieser Katastrophe umgegangen sind. Die kennen das auch. Ja, das ist nicht selten, dass ein Erdbeben kommt. Das gehört auch zur Geschichte der Japaner, dass sie dann mit diesen großen Schrecken und den Verlusten umgehen müssen. Und die sind in einen unglaublichen Fleiß gegangen, alles wieder aufzubauen. Dann kam aber die Thailand-Flut und hat weitere Produktionen zerstört, sodass wir nur die Hälfte an Produkten überhaupt noch auf den Markt bringen konnten, als wir angeboten hatten oder geplant hatten zu verkaufen. Was hieß, es mussten 5.000 Mitarbeiter in Deutschland gehen und es in Europa gehen. Und das bedeutete für meinen Bereich, es mussten von 100, musste ich runter auf 42 Mitarbeiter unterschrumpfen und das in 6 Monaten. Also eine unfassbare Restrukturierung, die alle schockiert hat. Und dort habe ich eben gemerkt, wie wichtig es ist, in die Kommunikation zu gehen mit den Menschen, allen bewusst zu machen, dass keiner schuld ist an dieser Katastrophe, dass wir zusammenhalten müssen, dass sich jeder überlegen muss, will er jetzt noch bei Suni unbedingt bleiben oder kann er sich auch was anderes vorstellen, die mitzunehmen. Das war alles so ganz wichtige Dinge. Und diese Phase erleben wir gerade in einem ganz großen Stil. Jetzt ist der Tsunami die KI, die Arbeitsplätze wegnimmt, die kraftvoller ist und erschreckender, als sich viele gerade noch vorstellen wollen, die wahnsinnige Angst auslöst. Gleichzeitig haben wir einen Fachkräftemangel, von dem wir wissen, dass die KI da nichts machen kann bei Altenpflege und LKW-Fahrern und so weiter. Da sind wir noch nicht so weit, was man alles noch braucht und Handwerkern, das können die alle nicht. Aber da müssen sich die Leute jetzt wirklich fragen, es betrifft ja jetzt eher die White-Collar-Workers, also eher die Verwalter und die Manager und auch viele Executives, die man plötzlich viel weniger brauchen wird in den nächsten Jahren. Und hier geht es darum, zum einen in der Führung fähig zu sein, Bewusstsein zu wecken und mit den Menschen auf einer viel höheren Ebene, auf einer Metaebene zu kommunizieren, dass man sie eben auch wirklich emotional ins Gespräch bringen kann, sodass sie auch zum Ausdruck bringen können, wie es ihnen geht. Warum ist das wichtig? Weil man sie braucht, dass sie weiterhin Leistung zeigen und weil man sie unterstützen muss, damit sie nicht in eine Depression stürzen. Das habe ich sehr oft erlebt, dass Menschen depressiv werden, wenn sie nach 20 Jahren ihren Job erleben, nicht mehr haben dürfen. Manche wollen sich das Leben nehmen. Also habe ich sehr krasse Fälle im Laufe meiner Karriere erlebt, die mich sehr mitgenommen haben. Man muss auch sich darum kümmern, dass wenn jemand eine Frau zu Hause hat, die gerade Krebs im Endstadium hat, ob ich jetzt den entlassen muss oder da eben die Sozialauswahl zieht und ich vielleicht doch noch mal jemand anderen dann nehme und so weiter. Aber diese Dinge müssen alle hochkommen und dafür brauche ich erstmal eine Gesprächsebene. Und die sollte ich nicht mehr nur den Betriebsräten überlassen. Dafür ist das Thema viel zu groß, sondern die müssen alle Führungskräfte lernen. Und der Vorteil, den sie haben, ist, dass sie mit sich selbst viel mehr ins Reine kommen. Und das spüren wir halt in unserer Arbeit. Das hat mich dazu getrieben, dieses Buch zu schreiben, dass ich einfach wirklich erlebe, wie viel Einfluss das Bewusstsein hat und welchen positiven Einfluss es hat, vor allen Dingen in schweren Krisensituation. Und es ist natürlich noch toller, wenn es keine Krisensituation gibt, sondern man richtig Leistung bringen kann, denn dann entsteht Innovation. Das ist natürlich die Kraft, die das Weiterüberleben sichert. Ja, aber ich rede eben auch gerade viel über Restrukturierung und Transformation, in der Menschen eben betroffen sind und das Deutschland erleben wird.
Okay, du hast jetzt gerade gesagt, dass es natürlich auch um Restrukturierung, um Transformation geht. Was ist die generelle Botschaft des Buches und natürlich auch dieser 5D-Leadership-Strategie?
Ja, also ich habe ja gelernt, das hatte ich ja schon erwähnt, bei meinem zweiten Arbeitgeber wirklich, nur wenn ich mich selbst transformiere, dann kann ich auch wirklich Transformationen im Außen ermöglichen. Also wenn ich bereit bin zu lernen, wenn ich mich öffne, dann kann ich auch das tun, was andere mir als Vorschläge gegeben haben zu machen. Also dann passiert das Wunder. Das habe ich dort ja wirklich erlebt und es war toll, dann weiterzuarbeiten. 5D Leadership ist eine Anleitung für Führungskräfte, wie sie sich selbst von innen heraus transformieren können, indem sie sich selbst näher kommen, indem sie sich mit ihren Werten auseinandersetzen. Und es ist dann ein Leitfaden, wie sie immer tiefer in ihr Bewusstsein kommen und wie sie, wenn sie dort ein gewisses Verständnis für sich selbst entwickelt haben, dies auch in ihre Teams tragen können, sodass ihre Team Qualität und ihre Teamleistung gesteigert wird, auch ihre Teams mehr inspiriert werden und man dann in die Organisation gehen kann. Denn mit einem sehr starken Team, das habe ich ja auch erlebt, kann man wirklich eine ganze Organisation bewegen. Ja, wenn die alle sehr stark sind und hinter einem stehen, geschlossen, dann können solche Teams wirklich Großartiges leisten. Dann können sie auch wirklich Innovationen entwickeln, die eben sehr viel Kraft und Energie kosten, bis sie implementiert sind. Es kostet nicht so viel Kraft, Ideen umzusetzen oder sich was auszudenken, aber es wirklich in einer Organisation nachhaltig zu implementieren, das ist die Kraft. Und deswegen dieses Buch auch in den drei Schritten. Ich würde gern die fünf Dimensionen des Bewusstseins einmal kurz erläutern. Warum sind
Gerne.
sie wichtig? Erstmal sind sie wichtig, weil es gibt, also ich habe alles auf wissenschaftlichen Studien aufgebaut in dem Buch, gibt auch ganz, ganz viele Quellen, aber es gibt eine Langfriststudie von McKinsey zum Beispiel zum Thema Flow und dass Menschen im Flow-Zustand bis zu 500-fach produktiver arbeiten können. Das heißt,
Wow.
die in ihrem Flow sind, die ihr Humanpotenzial ausschöpfen, die können Unglaubliches leisten. Da sind wir noch gar nicht, dass das viele tun. Das wissen nur die, die das können. Das wissen alle Hochleister, Olympioniken und so weiter. Die wissen, was Flow ist. Die wissen auch, wie sie da hinkommen. Die haben auch Trauma-Coaches, die ihnen helfen, dass sie da noch weiterkommen. Also das ist so das zentrale Thema. Das heißt, intrinsische Motivation braucht man dafür. Wir wissen heute im Gehirn, welche Hormone ausgeschüttet werden müssen. Das kann man messen, damit jemand im Flow ist. Also so weit sind wir. Aber diese ganzen Motivatoren sind eben, ich habe Freude an meiner Arbeit, ich bin in meinem Element und so weiter. Die werden in Corporates heutzutage noch überhaupt nicht bonifiziert. Also es werden nur extrinsische Faktoren wie Gehalt und Titel vergeben, aber es wird nicht belohnt, dass jemand ganz toll im Flow ist, ja, oder besonders gut zur Teamkultur beiträgt. Ja, da gibt es vielleicht mal einen Preis, aber das war's. Es gibt keine KPIs dahinter. Und das, sage ich eben, ist das Thema. Das heißt, man muss wirklich was verändern, damit Menschen, die wirklich Leistung, menschliches Humanpotenzial ausschöpfen können, die das vorleben und andere dazu inspirieren, ihnen nachzutun, dass die auch belohnt werden. Die fünf Dimensionen habe ich zusammen erarbeitet aus, ich sage jetzt mal der Maslow-Pyramide, die eher eine Bedürfnispyramide ist, die ja viele kennen, die Maslow auch kurz vor seinem Tod noch erweitert hat mit dem Thema Transzendenz, was mich sehr fasziniert hat, dass er da später noch dazu gekommen ist, dass das auch ein wichtiges Element ist. Und ich habe sehr viel aus der Integral Theory von Ken Wilber genommen, aber mir auch eben viele andere Graves und so viele andere Bewusstseinsphilosophen angeschaut. Da gibt es ganze Übersichten an. Ja, die Tabelle habe ich auch ja, als Anhang mit drin, beziehungsweise als Link, dass man sich mal anschaut, wie viele Bewusstseinsebenen gibt es eigentlich. Und da gibt es ja von, weiß ich nicht, 10 bis 25 alle möglichen Varianten. Ich habe es auf 5 reduziert. Und die erste ist für mich, dass Menschen natürlich essen, trinken, Wasser brauchen, die Möglichkeit zu wohnen. Und alles, was so die Grundbedürfnisse der Menschen sind, die auch in den 17 Social Development Goals aufgelistet sind, die auch erreicht werden müssen. Das werden wir nicht schaffen bis 2030, aber das Ziel ist es natürlich und muss auch geschaffen werden, weil diese Menschen, die das nicht haben, können keinen gesellschaftlichen wertvollen Beitrag leisten, sondern sie belasten die Gesellschaft, weil sie so mit Überleben beschäftigt sind. Und zum Überleben gehört auch dazu, Familie zu haben, Liebe zu empfinden, Freundschaften zu haben, lernen zu können. Das sind alles wichtige Dinge. Also das ist so die erste Stufe für mich. Die zweite nenne ich den Dualismus. Das heißt, dann habe ich auf jeden Fall schon ein sicheres Zuhause und ich habe vielleicht auch eine Frau und Kinder. Aber ich bin noch sehr damit beschäftigt, mich in materiellen Dingen zu äußern. Das sind auch Unternehmen, die nur auf KPIs und auf Profit orientiert sind, sind auch im Dualismus. Sie sind nämlich sehr hart im Wettbewerb. Wir sehen es auch heute an einigen Mächtigen in dieser Welt, dass ihnen das alles geht, wie viele Länder sie besitzen, wie viel Geld sie haben, wie viel Gold sie haben, wie viele Follower sie haben und so weiter. Also es wird alles nur an externen Thematiken oder Punkten festgemacht, wie erfolgreich ich bin. Das führt garantiert zu einer Spaltung, auch zu einer inneren Persönlichkeitsspaltung und zu einer Unglücklichkeit. Also es gibt keinen Menschen, der so lebt und der wirklich wahrhaftig in sich selbst ruht und der Liebe und Warmherzigkeit ausstrahlt und Verbundenheit. Ja. Das kommt erst, wenn man die nächste Stufe erreicht. Das ist also die dritte Phase des Bewusstseins, die ich als Self-Actualization beschrieben habe. Also dann bin ich wirklich jemand, der sich erfüllt fühlt in seinem Leben, der auch wirklich schon mit Bewusstseinstraining, Achtsamkeit, der sich mit seinen Emotionen auseinandersetzt, der also auf jeden Fall weiß, er muss auf seine Gesundheit achten, er muss auf viele Elemente in seinem Leben achten. Er ist aber in seinem Inneren vielleicht noch nicht so tief verbunden, ich sage jetzt mal mit dem Nullpunkt oder mit der all dem, was wir eben aus der neuesten Wissenschaften, aus der Meditationsforschung wissen, dass man wirklich von innen heraus seine Persönlichkeit gestalten kann und auch seine persönliche Realität verändern kann. Der Punkt ist aber, es kommt meistens ganz von selbst, denn wenn ich in der dritten Bewusstseinsebene bin und es geht mir schon gut, habe ich das Bedürfnis nach innerem Wachstum. Das erlebe ich bei vielen erfolgreichen Menschen, die auch auf mich zukommen und sagen, hey, kannst du mir mal was über Meditation erklären? Da möchte ich jetzt hin. Also die Neugierde entsteht ganz von selber. Wenn ich schon viel erreicht habe im Leben, will ich mich besser kennenlernen. Dann passiert vielleicht mal was, dann werde ich vielleicht mal plötzlich krank und kann mir das selber nicht erklären und dann kommen die Leute. Manchmal auch erst, wenn richtig was passiert, wenn sie richtig krank werden, obwohl sie so erfolgreich und so glücklich und Familie haben. Aber dann beginnt diese innere Reise und die kann natürlich auch vorher schon beginnen. Dann beginnt auch der Wunsch nach Contribution, das heißt der Wunsch nach der Gesellschaft wirklich Gutes zu tun. Und dann begibt man sich in die vierte Dimension, die ist schon die Transzendenz. Also dann beginne ich wirklich über mein Ego hinaus, mich hinzugeben. Ich gebe mich meinem Inneren hin, ich gebe mich meiner Berufung hin, meinem Calling, ich höre morgens, mittags, abends vielleicht in mich rein, ich verbinde mich mit meinem höheren Selbst und versuche herauszufinden, warum bin ich hier, was sagt mir meine Seele. Das ist ein unglaublich schönes Arbeiten, weil man eigentlich beim Einschlafen schon wieder weiß, okay, jetzt muss ich mir nochmal überlegen, wie kriege ich das wieder gelöst, und beim Aufwachen weiß man es. Man bekommt ganz viel Inspiration, mit wem man sprechen soll, mit wem man lieber nicht sprechen muss. Man weiß, wann man ans Telefon geht und wann man nicht gehen muss. Das Leben wird viel entspannter und man ist trotzdem in einem Hochleistungsmodus. Also man ist sehr produktiv, man arbeitet gerne, man leistet gerne was, weil man ja mit so vielen inspirierten Menschen auch in Verbundenheit lebt. Das ist eigentlich ein sehr, sehr idealer Status. Wenn das weitergeht, ich weiß nicht, ob jeder das schafft, aber die fünfte Dimension, wie ich sie beschrieben habe, ich kenne sie nicht in dieser Form. Das wird aber von Deepak Chopra über Eckhart Tolle, all diese Großen beschrieben, sind halt die Menschen, die es wirklich schaffen, sehr, sehr viele Menschen zu berühren mit ihrer Arbeit, die es schaffen, große Dinge zu bewegen in dieser Welt, die es schaffen, vielleicht auch große transformative Veränderungen herbeizuführen. Also ich sehe da immer so einen Tony Robbins, ja, der also Unglaubliches leistet als Self-Made-Milliardär mit unglaublich vielen Unternehmen. Ich meine, wie viele Menschen er in seinen Unternehmen beschäftigt, die damit arbeiten können. Oder auch ein Dr. Joe Dispenza ist für mich da. Die sind also alle, oder ein Vishal Lakhiani, der darüber schreibt, von Mind Valley, der Gründer, die also wirklich Unternehmen schaffen, die Millionen berühren und die also sich wirklich vollkommen hingeben ihrer Arbeit. Und natürlich ist niemand permanent in der fünften Dimension. Die stürzen alle wieder runter. Da trennen sich auch mal, ne, Beziehungen. Die sind auch ganz normale Menschen. Also man bleibt immer in dem Fluss, aber man kommt immer schneller wieder in seine innere Zufriedenheit, in seine Ruhe, egal was eben einen aus dem Leben mal schleudert, weil man eben weiß, okay, jetzt muss ich mich mal wieder ins Wachstum begeben. Das ist eigentlich so das Ziel.
Wenn ich das so höre, dann ist es vom Aufbau ja auch ähnlich wie bei Spiral Dynamics. Das heißt, man kann nicht einfach mal irgendwie eine Phase überspringen, sondern es ist wirklich ein wirklicher Ablauf von der ersten Dimension bis in die fünfte Dimension. Und wie du so schön gesagt hast, das fand ich ganz gut, man, natürlich fällt man auch mal wieder zurück. Völlig normal. Erlebe ich bei mir auch, dass ich würde mich als einen sehr bewussten Menschen bezeichnen und dann gibt es eine Situation, wo ich halt echt getriggert bin und dann falle ich sofort runter in die erste oder zweite Stufe hinein und spätestens dann, wenn natürlich auch mal das Unternehmen vielleicht nicht so gut läuft und man wirklich gucken muss, dann bist du natürlich sehr schnell auch in der ersten Dimension, oder?
Absolut. Und was ich halt wirklich vermittle und was ich sehr spannend finde, weil wir ja auch viel, ich sag jetzt mal, für ein großes Personentransportunternehmen arbeiten und ich da ja auch viele Keynotes halte und dort ganz normale Menschen arbeiten. Aber wenn ich denen erkläre, unsere Realität ist eben das Ergebnis unseres Bewusstseins, dann verstehen die das schon. Also die gucken alle sich, oder ja, nicht gucken, aber vielleicht hören sie viele Podcasts oder sind schon längst mit der Yogamatte vertraut. Also das ganze Thema Spiritualität und Achtsamkeit, Bewusstsein, das kennen die schon alle. Das auch wirklich am Alltagstisch bei der Arbeit anwenden zu lassen, das kennen auch nicht so viele. Viele Frauen, die ich coache, funktionieren super und trauen sich nicht, ihr Herz zu zeigen, trauen sich nicht, ihre Verwundbarkeit zu zeigen. Dabei habe ich gelernt, dass wenn man Verwundbarkeit zeigt, denn ich habe ja sehr unter Druck gestanden bei Sony und habe auch mal Fehler gemacht, einfach weil ich überstresst war in der Situation. Also ich habe mal eine E-Mail, die an 5 Leute gehen sollte, einen Verteiler von 100 geschickt und da waren halt vertrauliche Informationen über einen Mitarbeiter drin, die ich nicht hätte teilen sollen. Und dann bin ich auch wirklich an dem Tag nach Hause gegangen und habe gesagt, was soll ich machen? Aber ich hatte so tolle Kollegen, die echt gesagt haben, Jutta, Rechner zu machen, nach Hause gehen, ausheulen, Glas Wein trinken. Und am nächsten Morgen hat gleich wieder einer angerufen, wie geht's dir? Und dann kommt man da auch durch, ja, wenn die Leute wirklich hinter dir stehen. Und ich habe mich dann vor allen entschuldigt und wirklich, dass es mir halt leid tut, und ich mich bei allen entschuldigen muss und auch bei der Familie von demjenigen, über den ich gesprochen hatte, ich mich entschuldigen möchte, weil eben das ja so umfassende Betroffenheit ausgelöst hat. Und die Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, mein Gott, wie schön du das gesagt hast. Nicht um was du gesagt hast, sondern wie du es gesagt hast. Und das war, plötzlich waren alle Tore offen und die Leute haben viel ehrlicher mit mir erzählt und haben sich von ihren persönlichen Schwächen erzählt. Und dann konnte ich ja wieder ganz anders helfen. Und das trauen sich so viele noch nicht. Und ich denke aber, dass wir dahin kommen werden, weil das unsere Gemeinschaft sein muss, damit wir zusammen in dieser neuen Welt, die uns gerade etwas überrollt, denn die Digitalisierung rollt und bald kommt der Quantencomputer, der macht noch mal ganz verrückte Sachen, von denen wir heute noch gar nicht uns vorstellen können, wie verrückt das wird. Denn er hat eine unglaubliche Power. Dann brauchen wir unsere Menschlichkeit. Also
Absolut. Und das ist ja, ich fand das so schön, wie du es gerade gesagt hast. Ne, so dieser klassische Satz, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch zurück. In dem Moment, wenn du dich eben so verletzlich zeigst, dann funktioniert das natürlich in einem System, in dem Menschlichkeit ja auch gefördert wird. Und wenn du vorher schon so viel Menschlichkeit, so viel Herzlichkeit, so viel Liebe, um mal dieses Wort zu nehmen, ne, Business und Liebe, aber ja, es gehört natürlich da rein. Wenn du das schon vorher ausgestrahlt hast, natürlich erlebst du genau das, was du dann erlebt hast, dass die dich eben nicht feuern oder was ich was machen oder anklagen, sondern ganz im Gegenteil, du dann sogar auch noch Liebe von den anderen bekommst. Und ich glaube, das ist wirklich das, was wir lernen dürfen. Und dafür danke ich dir sehr, dass du eben auch sagst, Verletzlichkeit ist unglaublich wichtig. Erlebe ich ja auch immer wieder. Je verletzlicher ich mich zeige, umso mehr Vertrauen wird aufgebaut. Ob nun hier in so einem Podcast, ob zu Kollegen oder auch zu meiner Partnerin, logischerweise genau das Gleiche. Und letztendlich, umso leichter wird das Leben.
ja. Und wir brauchen auch eine Wirtschaft, die das Leben zu schätzen weiß. Das bedeutet, dass wir eine Wirtschaft brauchen, die heilt. Ja, die unseren Planeten heilt.
Absolut.
Der ist hinüber. Ja, der ist
Ja.
auf dem besten Weg. Und da mag ich ja Eckhart Tolles Aussage so schön. Auch unser Planet hat ein Bewusstsein und der wird seine Temperatur steigern, wie ein Körper, der ein Virus hat, bis der Schädling bekämpft ist und dann macht er schön weiter. Und genau das wird passieren, wenn wir unserer Erde zu sehr auf den Keks gehen und sie nicht zu schätzen wissen. Der
Ja.
Grund, warum wir sie nicht zu schätzen wissen, liegt daran, dass wir uns selber nicht zu schätzen wissen, liegt daran, dass wir unser eigenes Potenzial nicht erheben. Und die Tools, die ich dafür in meinem Buch angehe oder entwickelt habe, um unser eigenes Potenzial mal wirklich zu erkennen, das eine nenne ich den Life Diamond. Das sind 11 Bereiche, in der Menschen sich entwickeln können, um ihr ganzes Potenzial wirklich zu betrachten. Also ob es jetzt um ihre Gesundheit geht oder um Emotionen, ob es um ihre Spiritualität geht oder die Contribution, also sich wirklich Gedanken machen, wie will ich mich denn gesellschaftlich einbringen, ob es um ihre Partnerschaften geht, ob es um ihr Sozialleben geht, also ihre Freundschaften, wie entwickle ich meinen Intellekt, ja, wie gestalte ich meinen Lifestyle. Darüber kann man alles sich Gedanken machen, ja, was bedeutet für mich Wohlstand eigentlich? Ist es das, was mir die Leute auf Instagram zeigen oder wie viel Geld brauche ich wirklich, um das zu machen, wie viel Platz brauche ich auch? Ich hatte eine ganz große Wohnung in Berlin, weil man in Berlin so schön große Wohnungen haben konnte. Das ist jetzt auch vorbei, aber ich durfte in der Zeit, ich bin 2002 nach Berlin gekommen, das noch erleben. Und ich bin jetzt wieder in eine kleinere Wohnung gezogen und viel glücklicher, weil ich meinen ganzen Kram reduzieren musste und nur noch die schönen Dinge behalten habe. Wie viel brauche ich wirklich? Und diese Fragen beantworten sich die Menschen viel zu wenig, aber mit so vielen, die sich nicht die Zeit nehmen. Wir alle haben einen Businessplan, wir haben unseren Marketingplan, wir haben unseren Salesplan, wir haben alles unsere Pläne, wir wissen genau, was wir bis wie, wann, wohin müssen. Wir müssen jetzt wieder auf die OMR und jetzt müssen wir wieder dies machen. Aber wo will ich eigentlich mit mir hin?
Den eigenen Lebensplan, ja, genau.
Und wie oft schaue ich da rein? Ja, vielleicht jeden Tag, um einfach mal zu schauen, wie stelle ich mir eigentlich mein Leben vor? Wenn ich mir das nicht vorstelle, dann kann ich das auch nicht erreichen. Und deswegen heißt das Buch auch The Glass Elevator, weil ich ja bei Sony reinmarschiert bin am 1. April, das werde ich nie vergessen. Sonniger Tag, lauter tolle Menschen. Ich denke so, wow, ich bin hier angekommen. Und dann sehe ich, wie so ein total schicker Japaner, der kam praktisch aus dem Keller, fährt in so einem Fahrstuhl, einem gläsernen Fahrstuhl hoch, kam von unten, strahlte mich an, oder naja, es war eher so ein freundliches Lächeln, strahlen machen die ja selten. Und fuhr nach oben, so ganz elegant mit so einem schicken Koffer. Und ich denke, fragst du an der Rezeption, wer war das und wo kommt der her? Ja, das ist der Herr Sani und der kommt aus dem VIP, fährt mit dem VIP-Aufzug aus der Tiefgarage direkt in sein Executive. Und ich habe gesagt, hey, mit dem Aufzug möchte ich auch mal fahren. Das war einfach so da. Und ich hatte vier Mitarbeiter. Also ich wurde, ne, ich hatte vorher 10, ich hatte da 4, hab gesagt, okay, machst du mal einen Seitensprung, gehst in eine neue Branche, kriegst du nur 4. Nach einem Dreivierteljahr hatte ich 12 Mitarbeiter und nach 2 Jahren war ich eben, wurde ich befördert ins Executive Team berufen und hatte dann eben die 100. Und 7 Fachbereiche, von denen ich vorher noch nie gehört hatte, also mit denen ich, die ich nie vorher verantwortet hatte. Und ich habe das jahrelang gemacht und sehr erfolgreich. Wir wurden das erfolgreichste Land Europas, also nicht meinetwegen, sondern wegen dem tollen Team. Aber mein Operations-Team hat da eben auch gut mitgeleistet. Und da wusste ich, dass man sich Vorstellungen manifestieren kann. Das klappt. Und wann macht man das schon, dass man das so ernst nimmt und dass man Träume sich wirklich vornimmt und sie einfach auch gestalten lässt? Also ich war da gar nicht so ehrgeizig dahinter. Ich wollte diese Rolle nicht mehr haben. Ich wollte eigentlich nach Europa und da eine Rolle haben. Aber dann haben die mich halt gefragt. Und dann habe ich ja gesagt. Und das kommt ja nicht immer so, wie du denkst. Es kommt ja nur einfach wie das Wachstum. Aber es kommt selten nach deinem eigenen Plan. Aber den Plan brauchst du, damit du überhaupt mal eine Vorstellung davon hast, wo du hin willst.
Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein ganz, ganz schöner Schlusssatz zu sagen. Lebe deine Träume, aber enge es nicht so sehr ein, dass der Traum vielleicht ein bisschen anders vollzogen wird, als du es dir ursprünglich mal vorgestellt hast. Weil, wenn ich auch für mich eines gelernt habe, das Universum hat manchmal etwas anderes und vielleicht viel Besseres mit uns vor, was wir in dem Moment aber noch gar nicht sehen können. Und ja, lassen wir doch dem Universum das Wie. Und sorgen erstmal darum, dass unser Traum wirklich, so wie du es so schon gesagt hast, erstmal energetisch überhaupt in die Welt reinkommt. Liebe Jutta, wir sind schon deutlich über die Zeit und ich merke, wir könnten eigentlich noch eine ganze Stunde quatschen. Ich glaube, das werden wir irgendwann mal nachholen. Jetzt mag ich erstmal Danke sagen, dass du uns in deine Welt geholt hast und nicht nur das, sondern in eine Modern Leadership World hineingeholt hast und so viel aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das Ganze auch möglich ist. Ich bin mir sicher, dass du, liebe Zuhörerin, dir sehr viel mitnehmen konntest. Meine klare Empfehlung, hol dir dieses Buch, weil so wie du es jetzt beschrieben hast, Jutta, ist da für jeden unglaublich viel drin. Natürlich werden wir das auch in die Shownotes reinbringen, sodass du es sofort bestellen kannst. Und alles Weitere geht natürlich auch direkt in die Shownotes rein, wo man die liebe Jutta erreichen kann, wo man mehr von ihr erfahren kann. Und dann danke ich dir, liebe Jutta, dass du heute deine Zeit so spontan für uns hier genutzt hast und uns so viel mitgeben konntest. Danke, danke, danke.
Und ich danke dir, dass du diesen Raum geschaffen hast, in dem man darüber auch mal sprechen darf. Das ist
So
ganz.
gerne. Und ich freue mich auf noch viel, viel mehr. Dir, liebe Zuhörerin, sage ich natürlich auch danke. Ich wünsche dir wie immer ein ganz wundervolles Wochenende, voller, passend zum Abschluss, voller Träume. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Ich glaube, das kennst du, was ist so wichtig. Und sorge dafür, dass das tatsächlich auch passieren kann. Ich freue mich, wenn dir der Podcast gefallen hat. Gib ihm immer gern Like, empfehle ihm und so weiter und so fort. Wir hören uns nächste Woche mit einer weiteren Folge. Auch dir, liebe Jutta, ein ganz wundervolles Wochenende.
Danke dir, ebenso.